SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Die Benzin- und Dieselpreise schnellen nach oben. Die Politik muss handeln. Daher hat der Bundestag heute über Maßnahmen zu mehr Transparenz bei den Spritpreisen abgestimmt. Was das im Einzelnen bedeutet, erklärt Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU.
Wir erlauben Tankstellen nur noch einmal pro Tag die Preise zu erheben. Wir stärken das Kartellamt, indem wir die Beweislast umkehren. Mineralölkonzerne müssen jetzt nachweisen, warum sie die Preise erhöhen und wie die Preisstruktur ist. Und zum Dritten stärken wir die Sektoruntersuchungen. Es wird jetzt schneller möglich sein, bei Verstößen gegen Absprachen das Kartellamt einzuschalten und Untersuchungen durchzuführen.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die Bundesländer finden diesen Vorstoß grundsätzlich gut. Aber viele wollen noch mehr Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. Zum Beispiel der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze. Mario Kubina berichtet.
Das Kartellamt müsse mehr tun gegen die Abzocke an den Zapfsäulen, wie es der CDU-Politiker formuliert. Ein Punkt, bei dem der Gesetzentwurf von Schwarz-Rot ansetzt. Wenn Firmen in Zukunft Spritpreise deutlich erhöhen wollen, müssen sie im Zweifel erklären, warum das sachlich begründet ist und eben keine Abzocke. Das soll es dem Bundeskartellamt einfacher machen, notfalls gegen betreffende Unternehmen vorzugehen. Für die SPD-Politikerin Manuela Schwesig ein richtiger Schritt. Aber auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern fordert mehr, nämlich die Steuern auf Energie zu senken. Schwesig hofft, dass dann auch die Spritpreise fallen.
Gleichzeitig stellt sich auch jeden Tag drängender die Frage, gibt es einen Weg raus aus dem Iran-Krieg? Ein Weg, der den Schaden für den Westen und Irans Nachbarstaaten irgendwie begrenzt. Und genauso wichtig die Frage, wer sollte mit wem darüber sprechen? Der Iran zumindest lehnt Verhandlungen erstmal ab. Uwe Lüb berichtet.
Außenminister Araghchi sagte im Staatsfernsehen, sein Land habe nicht die Absicht zu verhandeln und es sei zuletzt auch nicht verhandelt worden. Der Iran werde weiter Widerstand leisten. US-Präsident Trump hatte dem Iran über Vermittlerstaaten einen 15-Punkte-Plan zukommen lassen. Darin heißt es nach Medienberichten unter anderem, der Iran müsse sein Atom- und Raketenprogramm aufgeben sowie die Straße von Hormuz freigeben. Der Iran stellt angeblich Bedingungen für Verhandlungen, unter anderem ein Ende sämtlicher Angriffe sowie den Erhalt von Reparationszahlungen. Eine Bestätigung aus der Regierung gibt es dafür nicht. Die USA haben am Abend gedroht, im Iran die Hölle losbrechen zu lassen, sollte das Regime nicht einlenken.
Der Fall der Schauspielerin Colin Fernandes hat eine große öffentliche Debatte angestoßen über die alltägliche und die digitale sexuelle Gewalt gegen Frauen. Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulm vor, sogenannte Deepfakes mit sexuellem Inhalt von ihr ins Netz gestellt zu haben. In diesem Zusammenhang bekommt ein Gesetzesentwurf der Grünen, der heute Nachmittag im Bundestag ist, besondere Bedeutung. Es geht da um die Strafbarkeit bildbasierter sexualisierter Gewalt. Justizministerin Stefanie Hubeck von der SPD sagte gestern dazu:
Die Technik ist neu, aber das Motiv dahinter ist uralt. Es ist Macht, Erniedrigung, Kontrolle.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubeck. Neuer Anlauf, um den gestrandeten Buckelwal in der Lübecker Bucht zu retten. Seit 4 Tagen liegt das Tier jetzt schon auf der Sandbank. Bisher sind alle Rettungsversuche gescheitert. Aber jetzt kommt schweres Gerät zum Einsatz. SWR-Reporter Hauke Büdow, was passiert denn da jetzt?
Ein spezieller Amphibienbagger ist im Einsatz, der direkt im Wasser arbeiten kann. Er schwimmt und kann mit seiner Schaufel im Wasser graben. Und damit soll eine mehrere Meter tiefe Rinne durch die Sandbank gegraben werden, auf der der Buckelwal seit Tagen festsitzt. Diese Sandbank ist etwa 50 bis 60 Meter breit. Da muss also einiges an Material bewegt werden. Die Idee dahinter ist, wenn genug Wasser unter dem Tier ist und eine Art Fahrrinne entsteht, dann könnte der Wal aus eigener Kraft zurück ins tiefere Wasser schwimmen. Wichtig dabei ist auch, dass möglichst ruhig gearbeitet wird, damit das Tier nicht zusätzlich noch gestresst wird.
Fokus Südwest.
Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am Sonntag ist klar, die Mehrheiten sind so, dass CDU und SPD irgendwie zu einer Koalition zusammenfinden sollten. Beide Parteien haben ausgeschlossen, mit der AfD zu koalieren. Alles andere geht rechnerisch nicht. Heute treffen sie sich zum ersten Mal zu einem Sondierungsgespräch. Für die CDU führt der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder die Gespräche. Für die SPD der abgewählte Ministerpräsident Alexander Schweizer. Petra Wagner aus der Redaktion Landespolitik in Mainz. Wie schwierig sind diese Verhandlungen?
Im Wahlkampf haben vor allem die Bildung, die Wirtschaft und die innere Sicherheit eine große Rolle gespielt. Zwischen CDU und SPD gibt es dabei teils unterschiedliche Herangehensweisen. Aber im Großen und Ganzen sind beide Parteien in den Lösungsansätzen an vielen Stellen nicht sehr weit auseinander. Dennoch hat natürlich auch jede Partei ihre genauen Vorstellungen. Die SPD hat die komplette Lernmittelfreiheit versprochen. Die CDU will ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr. Das ist nur ein Beispiel. Aber es zeigt, dass es natürlich Gesprächsbedarf gibt. Und es wird natürlich auch darum gehen, wer welches Ministerium bekommt. Auch ein weiterer Punkt könnte die Verhandlungen gar nicht so einfach werden lassen. Die SPD hat 35 Jahre regiert. Sie hat sehr viel Erfahrung und Personal, das die Landespolitik sehr gut kennt. Die CDU hat seit über 3 Jahrzehnten überhaupt keine Regierungserfahrung, ist aber jetzt, wenn man es mal überspitzt formuliert, Chef im Ring. Und das könnte Verhandlungen durchaus auch kompliziert gestalten.
Es ist ein Spagat zwischen der Pfalz und Fernost. Heute und morgen nimmt die BASF ihr neues Werk im Süden von China offiziell in Betrieb. Der Chemiekonzern hat fast 9 Milliarden Euro investiert. Richtig viel Geld, auch für so ein großes Unternehmen. Frage an Hartmut Reitz. Jetzt läuft es ja wirtschaftlich in China nicht mehr so doll. War das trotzdem eine gute Idee mit dem neuen Werk?
Also BASF-Chef Markus Kamit sagt, ja, das bleibt eine gute Idee. Ganz einfach, weil in China die Hälfte des Chemiemarktes weltweit stattfindet und weil es dort auch Wachstum gibt. Nicht mehr so viel, wie man noch vor Jahren dachte, aber das will die BASF auf jeden Fall mitnehmen. Sie ist deshalb in eine Region in China gegangen, wo sich viel Industrie angesiedelt hat und sie hat offenbar ein sehr effektives, modernes Werk gebaut, das zu 100% mit grünem Strom versorgt wird. Aber Vorstandschef Markus Kamit sagt auch, dort wird jetzt auch vom ersten Tag an gespart und optimiert. Vergangenes Jahr hat die BASF rund 14% ihres Umsatzes in China gemacht. Das soll mit dem neuen Werk deutlich steigen. Gewinn wird es wohl erst im nächsten Jahr abwerfen, heißt es bei der BASF.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist offenbar nicht überall der Fall. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim verhandelt heute die Klage der ehemaligen Bürgermeisterin des Schwarzwald-Kurortes Todtmoos. Die 59-Jährige wurde im Vergleich zu ihrem männlichen Amtskollegen schlechter bezahlt. Petra Jehle berichtet.
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wird sich heute die Argumente von beiden Seiten nochmal anhören. Jeanette Fuchs wurde bei ihrem Amtsantritt 2014 als Bürgermeisterin der Schwarzwaldgemeinde Todtmoos schlechter bezahlt als die beiden männlichen Amtsinhaber vor und nach ihr. Das sei Diskriminierung, so das Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg. Fuchs sollte 37.000 Euro Schadensersatz und 7.000 Euro Entschädigung bekommen. Doch die Gemeinde legte Berufung ein. Sie sagt, die Umstände seien, was Einwohnerzahlen und Aufgaben angeht, nicht vergleichbar. Zudem habe der Gemeinderat die Besoldung der Bürgermeisterin nach der Hälfte der Amtszeit angepasst. Ein Urteil wird heute noch nicht erwartet.
Der Winter will einfach noch nicht aufgeben. Gerade in den Höhenlagen über 600 Meter hat er noch mal ordentlich Schnee nachgelegt. Im Schwarzwald sind teils bis zu 20 Zentimeter gefallen. Auf der B31 bei Hinterzarten sind mehrere Lastwagen im Schnee stecken geblieben. Die Leute in Freiburg finden den Wintereinbruch so, naja.
Ich will jetzt Sommer und Frühling. Nee, es ist jetzt einfach die Zeit für Grün und Gelb und Bunt.
Mir ist wahnsinnig kalt. Also mir ist zu spät. Ich brauche den Sommer. Oder mindestens den Frühling.
Ich arbeite heute auf dem Markt. Gestern war es windig. Schnee ist besser als Wind.
Die Kinder haben sich gefreut. Boah, Schnee. Schnee essen, haben sie gesagt.
Bei uns blühen die Mirabellebäume und jetzt kommt Schnee drauf. Das kann man vergessen.
Ich war jetzt eigentlich schon auf den Sommer eingestellt, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und jetzt ist es doch ein bisschen kühl und ein bisschen glatt.
Mullrad und Schnee habe ich schon lange genug gehabt.
Und sonst so?
Es gibt ja eine ganze Reihe kurioser Gedenktage. Der internationale Pinguintag, der Menschenfahren ohne Hose U-Bahn-Tag oder der Tag, an dem man seinen eigenen Feiertag erfinden darf. Etwas weniger spaßig mag vielen der heutige internationale Spinattag erscheinen. Er wird vor allem in den USA gefeiert und soll daran erinnern, wie gesund Spinat ist. Wir erinnern uns an die Comicfigur Popeye, der nach jeder Dose Spinat super stark wurde. Dass Spinat besonders viel Eisen hat, ist übrigens ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert. Da hat irgendein Forscher beim Messen des Eisengehalts von Spinat ein Komma falsch gesetzt. Es gibt andere Lebensmittel, die deutlich mehr Eisengehalt haben. Wenn es darum geht, sollte es zum Beispiel dringend einen Miesmuscheltag geben oder einen Kichererbsen- oder Rinderleber-Gedenktag.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.